Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge Nummer 122. Und wir haben für euch 6 attraktive Tech-Aktien rausgesucht, die jetzt nach der Prügelei ein wenig Attraktivität ausstrahlen, die man vielleicht auf dem Schirm haben sollte. Philipp, ja. Was hat dich die Woche so bewegt?
Die Woche hat mich bewegt tatsächlich mein Urlaub. Das Haus wächst und gedeiht. Du bist ja heute auch da bei mir zu Hause. Und ihr seht ja auch hier das Büro, alle, die uns auf YouTube zuschauen. Ganz entspannt. So die letzten Kleinigkeiten sind zu tun, aber dann ist auch wichtig. Nächste Woche hat die Frau Geburtstag. Geburtstagsgeschenk ist bestellt. Und du warst ja auch shoppen diese Woche und wir beide haben natürlich das Angebot unseres Werbepartners Top Cashback genutzt. Einfach online shoppen, machen wir beide ja viel. Und dann vorher einfach auf die Seite gegangen, also erst auf Top Cashback und dann den Online-Shop ausgewählt. Gab Cashback, also gibt es auch hier für mich nochmal eine, wir nennen es ja die schöne Konsumdividende. Und das Schöne ist, jeder, der sich über unseren Link anmeldet, bekommt auch 10 Euro Startguthaben. Link stellen wir euch natürlich wie immer selbstverständlich in die Shownotes, wo ich bestellt habe, möchte ich jetzt hier natürlich nicht sagen. Zwinker-Smiley. Jetzt erzähl du mal, wo hast du denn bestellt?
Ja, tatsächlich habe ich bei Zalando Lounge bestellt. Du weißt ja, ich bin nicht nur Zalando-Aktionär, sondern auch Fan davon und bin zufrieden und glücklicher Kunde. Also keine bezahlte Werbung von Zalando an dieser Stelle. Und für Bestandskunden gibt es zum Beispiel 4%. Wenn man über die App bestellt, sind es 2% und für Neukunden bei Zalando Lounge gibt es eben 12%. Also bin ich natürlich hier, habe mich eingeloggt, einfach hier die Cookies von Zalando Lounge angenommen, habe bestellt und habe dann 4% Cashback bekommen. Und das wird dann natürlich dann dem Verrechnungskonto gut geschrieben. Wenn man dann 50 Euro gesammelt haben sollte, kann man das dann eben sich auszahlen lassen. Ziemlich einfach, ziemlich leicht gemacht und wenn man sowieso was braucht, dann kann man das doch ganz gut und gerne auch mit Cashback abdecken.
Ja, was haben wir noch gemacht? Also wie gesagt, Link stellen wir in die Shownotes. Wir haben das erste Mal, weil das Depot-Tagebuch so gut angekommen ist, ein Depot-Tagebuch für unsere MVI-Holding gemacht. War auch ziemlich interessant, kam auch gut an. Danke auch nochmal hier für euer Feedback. Das wird es jetzt regelmäßiger geben. Dann natürlich am Sonntag wie immer auch den Aktiencheck. Der ist auch im Kasten. Es wird sehr halbleiterlastig. Wir sprechen auch heute über Quartalszahlen. Dann haben wir noch ein bisschen die Big Four dabei, also die Prüfstellen wie PwC, KPMG, Deloitte und EY. Nvidia wird ein Thema sein, Apple, KKR. Dann natürlich gehen wir nach Saudi-Arabien oder Saudi-Arabien hat in Deutschland zugeschlagen. Wir sprechen über schwimmende Kraftwerke, über Evotec, über Unilever schon wieder, Siemens, Gamesa. Und dann gibt es natürlich nach den Rücksetzern der letzten Tage unsere 6 attraktiven Tech-Favoriten. Und ich muss auch tatsächlich gestehen, ich habe die Woche ordentlich zugeschlagen. Und ich finde ja, man muss jetzt in Tech investieren. Also jeder, der vor einem Monat und vor zwei Monaten und vor drei Monaten Tech kaufen wollte, der muss jetzt meines Erachtens nach Tech kaufen, weil Tech wird weiterhin die Welt disruptieren und auch verändern. Und vorweg, nee, wir starten erstmal mit den Quartalszahlen. Marcel, was war denn los diese Woche?
Ja, ein kleiner Nachtrag von letzter Woche, weil wir noch vorher aufgezeichnet haben, bevor Netflix berichtet hatte. Ja. Also nochmal die Netflix-Zahlen ganz grob umrundet. Also grundsätzlich Umsatz wurde schön getroffen, Gewinn war deutlich übertroffen und was eben ein bisschen hinterherhinkte, war die Neugewinnung von Abonnements. Und das heißt, man ist eben hier knapp bei den 8, Millionen, 9 hat man eben das Komma dann auch ein bisschen verfehlt. Der Ausblick hat aber dann dazu geführt, dass die Anleger rot gesehen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur 2,5 Millionen neue Abonnenten soll es eben geben, Anfang 2022, also jetzt im ersten Quartal. Das ist natürlich deutlich unter den Erwartungen von, ich glaube, knapp 7 Millionen, was der Konsens erwartet hatte. Viel zu wenig, die Aktie ging in die Knie. Ist an der Spitze 25% an dem ersten Tag gefallen, darauf folgten nochmal 10%, beziehungsweise bei der Marktschwäche ging es dann nochmal weiter runter. Also hier ging es also wirklich nicht so gut nach den Zahlen voran. Aber diese Woche war schon wieder besser. Microsoft hat ganz frisch berichtet, der Gewinn deutlich über den Erwartungen, der Umsatz mit plus 20% und einer knappen Milliarde über den Erwartungen. Also auch das sehr, sehr gute Ergebnisse, wie immer bei Microsoft, im Gegensatz zu Netflix, die ja häufig ihre Analystenschätzungen auch völlig verfehlen, auch ihre eigenen Ziele verfehlen. Bei den Quartalsergebnissen liefert Microsoft doch von Quartal zu Quartal. Das ist eben auch das, was wir hier so schätzen an Microsoft. Ja. Keine Frage. 7,8 Milliarden Dollar mehr als 2021 gab es dann. Das ist schon ordentlich, also ein wirklich großer Umsatzsprung auch. Und die Cloud Azure hat sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Wir sind beide glückliche Microsoft-Aktionäre, oder Philipp?
Definitiv. Also ich werde dieses Unternehmen auch nie wieder hergeben, auch nicht nach der Activision-Übernahme. Ich glaube, hervorragend, famos.
Für Dividendenanleger gab es ebenfalls Quartalszahlen, und zwar 3M. Da war es natürlich insofern schon sehr spannend, dass sie nur dank der Schutzmasken im Jahr 2021 10% Umsatzwachstum erlebt haben und im Gewinn 9% Wachstum erlebt hatten. Ohne Schutzmasken wäre der Umsatz sogar rückläufig gewesen. Also die ganze Zulieferung in Richtung Industrie war eben geringer, als das zu erwarten war. Offensichtlich scheinen das noch ein paar Auswirkungen aus der Corona-Zeit oder aus gewissen Lockdowns zu sein, die eben das Jahr 2021 weiterhin begleitet hatten. Johnson & Johnson, vor der Ausspaltung haben sie auch nochmal Quartalszahlen gebracht und das war ein Quartal mit Umsätzen, die auf Rekordniveau waren bezüglich des Impfstoffes. 1,62 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff. Bei BioNTech ist das natürlich deutlich höher, aber wir wissen ja, Johnson & Johnson eher so ein Hitten-Impfstoff, würde ich sagen. Ne? Also ja. Nicht ganz so beliebt, nicht ganz so oft bekannt, hört man nicht ganz so oft, nicht so viel verfügbar offensichtlich. Aber auch hier hat man eben Wachstum erzielt. Umsatz insgesamt um 10% in die Höhe gegangen. Und insbesondere sind alle drei Sektoren gut gelaufen. Natürlich hat das dieser Konsumerbereich ein bisschen gelahmt im Vergleich zu den anderen Sachen. Medizintechnik und Pharma läuft einfach stärker und deswegen ist die Ausspaltung sicherlich auch rein fundamental kein Fehler.
Ich bin echt gespannt, auch wie sich das dann ergibt, weil sie sind ja auch brutal stark im Pharma-Bereich, das muss man einfach sagen, auch im Biotech-Bereich. Ich glaube, man sollte sich danach vielleicht auch nochmal nach der Aufspaltung die ganzen Unternehmen nochmal anschauen.
Ja, ich glaube, ich würde zu den normalen Johnson & Johnson Produkten, Medizintechnik und Pharma eher zugewandt sein als zu der Konsumsparte. American Express hat ebenfalls mit gemeldet. Wir sind jetzt nicht die größten Fans von American Express, aber dadurch, dass diese Ergebnisse sehr, sehr stark waren, muss man sich mit berichten. Und American Express hat eine deutliche Zunahme von Kreditkartenzahlungen festgestellt und hat dann auch sehr gut berichtet. Der Gewinn wurde deutlich übertroffen. Der Umsatz plus 30% und 1 Milliarde Dollar mehr als erwartet. Das ist tatsächlich positiv überraschend. Ja. Die Dividende wurde um 20% erhöht, also auch sehr deutlich. Und der Ausblick bleibt weiterhin positiv. Man geht davon aus, dass die Konjunkturentwicklung weiterhin positiv verläuft und eben zweistelliges Wachstum in 2022 auch vor American Express liegen wird.
Da muss man ja auch ehrlich sagen, American Express hat ja auch immer eine enorme Upside, weil sie stellen ja nicht nur die Zahlung, also die Transaktion da, sondern wenn du dir tatsächlich dort was auf Kredit kaufst, als Kreditkarte bei dem Kreditkartenanbieter, dann geben sie dir ja auch wirklich Kredit verlangen dafür Gebühren. Natürlich ist die Downside ein bisschen zykliker, also ist da auch eine größere, wenn es mal abgeht. Aber die Upside, das sehen wir auch hier, enorm hoch. Ich glaube nicht, dass wir das zum Beispiel bei Visa und Mastercard sehen werden.
Wohl auffällig ist auch, dass die Aktie nahe das Allzeithoch wandelt. Also nachdem die Aktie 11% nach oben ging nach diesen Zahlen, das schon sehr, sehr stark war, muss man auch sagen, dass sie schon recht nahe dem Allzeithoch wieder zugewandt ist. Also hier gab es kaum Abverkäufe im Vergleich zu Visa und Mastercard.
Hm. Die Big Four, kennst du die?
Ja, KPMG ist auf jeden Fall dabei. Dann Ernst & Young kennt man natürlich.
Durch Wirecard.
Deloitte oder
Deloitte.
Deloitte, okay. Und
Price, Waterhouse, Cooper.
PwC, genau.
Genau. Sie wollen jetzt nach diesem Wirecard-Skandal in digitale Prüftechniken investieren und Datenanalyse wollen mit KI sozusagen und Datenanalyse die Abschlussprüfung sicherer gestalten und Unregelmäßigkeiten schneller aufdecken. Das ist eigentlich nur eine kleine News, aber finde ich ganz interessant. Vielleicht könnte das wieder auch nochmal so ein Investment-Case sein für C3 AI oder auch Palantir. Tatsächlich glaube ich, Palantir, wir haben ja drüber noch gesprochen, relativ teuer bewertet. C3 AI, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die
Aktie. Hat auch noch einen über 10er KUV, ich glaube bei 13 etwa. Also ist jetzt auch nicht billig, auch wenn die Aktie so extrem günstig aussieht, weil sie natürlich enorm gefallen ist.
Minus 81,3%.
Ja.
Von fast 150 Dollar in der Spitze ging es rund auf 25.
Ja, die Aktie ist einmal durchgestartet und ist danach zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Aber gut, das war eine sehr deutliche Überbewertung, wenn da noch reingeht. Das war natürlich dann schon sehr, sehr mutig.
Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass keiner von den Big Four an der Börse notiert ist.
Aus gutem Grund, glaube ich,
es ist ein sehr, sehr robustes Geschäftsmodell.
Aus gutem Grund wahrscheinlich.
Ja.
Nvidia hat auch Nachrichten von sich verlauten lassen diese Woche. Und zwar glaubt man nach einem internen Bericht offensichtlich nicht mehr daran, dass man die ARM-Übernahme auch wirklich erledigen kann. Zu viel Gegenwind der Behörden hat man eben vor sich. Und das ist natürlich nichts Schönes für unsere Anleger, nicht ganz so schön, weil wir uns natürlich gefreut hätten, wenn ARM mit bei Nvidia reingerutscht wäre.
Ja, definitiv, ja.
Und jetzt soll wohl angeblich SoftBank im Falle eines Scheiterns dieser Übernahme daran denken, dass man ARM an die Börse bringen wird, einzeln.
Ich wäre sofort dabei.
Ist vielleicht auch der Umweg, den ARM dann vielleicht zu Nvidia führen könnte. Man kann ihn dann feindlich übernehmen, in Anführungsstrichen vielleicht. Man weiß ja nicht, ob das vielleicht irgendwie geht. Ne? Egal, ist leider so, die Aktie etwas im Minus. Nvidia hat aber, ich sag mal, da war jetzt auch nicht eingepreist, dass die funktionieren wird. Also mittlerweile muss man sagen, da gab es ja sowieso schon sehr große Zweifel und sehr viel Gegenwind. Ich meine, es ist auch schon fast anderthalb Jahre her, als diese Übernahme angekündigt wurde. Insofern
ist für dich ARM ein Investment?
Wenn durchaus, allein, ja klar, sie sind ja im Prinzip machen sie ja all das als Vorarbeit, was bei Qualcomm auf den Tisch kommt, bei Broadcom auf den Tisch kommt. Also im Prinzip, ja, klar, die sind da durchaus angenehm in dem Bereich.
Auf jeden Fall.
Es gab noch gute Nachrichten, zwar von Nvidia seitens, dass man mit Meta wieder mal kooperiert. Mhm. Und zwar soll es darum gehen, einen Supercomputer für die Metaverse zu entwickeln, also neue Maßstäbe in Sachen künstliche Intelligenz.
Ja.
Und das Ganze nennt sich dann AI Research Supercluster. Und ist eben auch nicht die erste Kooperation zwischen den beiden Unternehmen. Sie scheinen also da schon öfter Erfahrungen zu haben, um eben sich gegenseitig irgendwo zu befruchten. Also das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da wird Nvidia und Meta, die werden beide davon wirklich profitieren. Und wenn das dann doch so ein herausragendes Produkt am Ende wird, dann kann die Metaverse ja kommen.
Sehr gerne. Apple hat, es wurde bekannt, dass Apple wieder die Smartphone-Marktführerschaft in China zurückübernommen hat. Und man hat wieder einen Marktanteil, einen Rekordmarktanteil von 23%. Und wovon profitieren sie natürlich? Von Sanktionen gegen Huawei. Jetzt ist die Frage natürlich, haben wir hier wieder einen Investment Case für Apple? Und Jim Cramer sagt ja auch immer, don't trade it, just hold it. Und ich bin auch dabei, selbst bei 3 Billionen Market Cap einfach dabei bleiben und genießen. Ich glaube, es ist eines der hervorragendsten Ökosysteme der Welt, die auch funktionieren. Und ich glaube, Menschen würden eher auf irgendwas anderes verzichten als auf ein neues Handy, oder?
Ja, klar. Was ich gehört habe die Woche war auch, dass die Apple Market Value, also die 3 Billionen, so viel sind wie alle Assets oder alle Gelder, die in Kryptos investiert sind.
Unglaublich. Also lieber Apple oder Krypto?
Ja, natürlich Apple, ganz klar. Natürlich Apple. KKR kennen wir ja, Private Equity Unternehmen, was doch, ich sag mal, recht bekannt ist, was man sehr häufig hört. Hat einen nächsten Move gewagt am Kapitalmarkt. Und zwar möchten sie für 1,56 Milliarden Euro Excel Group kaufen. Und sie waren mal hier als Investmentidee meinerseits, weil sie E-Fahrräder, also E-Bikes verkaufen in ganz Europa, auf ganzen Welt. Und da sind sie auch sehr, sehr bekannt für, haben erfolgreiche Marken wie Batavus und Sparta. Ich als Nicht-E-Bike-Fahrer kann das jetzt nicht ganz so bestätigen, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich sehr gefragte Produkte sein sollten, denn die Niederländer sind sehr erfolgreich mit dem, was sie tun und verkaufen eben dann auch recht gut. Sie wachsen sehr, sehr stark, sind im Gegensatz zu vielen anderen technologischen Unternehmen nahe des Allzeithochs. Und dann kam eben die Übernahme, die KKR hier stemmen möchte. Und das heißt, es gibt pro Aktie 58 Euro. Die Aktie sprang also sofort hoch in diese Richtung und hält sich jetzt eben bei 58 Euro. Sollte jemand in Excel Group bereits investiert sein, jetzt direkt das Geld vom Tisch nehmen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht. Und man hat auch einen satten Aufpreis, ich sag mal, damit erledigt. Und dann kann man schön Gewinne mitnehmen und das Geld jetzt ewig ein paar Wochen, Monate dort wirklich versauert, bis dann die Übernahme durch ist. Kann man jetzt einfach auch mitnehmen. Und der E-Bike-Markt selber ist in 2020 schon sehr groß gewesen, mit 6,4 Milliarden Euro alleine in Deutschland. Und Elektrofahrräder gewinnen immer mehr an Reichweite, also sprich 40% Marktanteil mittlerweile im Verkauf. Das ist schon sehr, sehr viel. Und das soll wohl noch ein viel größerer Markt werden. Und KKR ist deswegen überzeugt, ja, hier einen Player vom Public Markt im Prinzip wegzunehmen, indem sie einfach Excel Group einkaufen.
Also KKR, unglaubliches Unternehmen. Die planen ja auch Telekom Italia zu übernehmen. Also habe ich jetzt gerade hier noch auf dem Schirm. Und von der Bewertung her, KGV für nächstes Jahr 14, Dividendenrendite von 1, kann sich vollkommen sehen lassen. Also gefällt mir doch sehr, sehr gut. Tolles Unternehmen. Ich bin auch am Überlegen, hier selber mal einzusteigen. Aber die sind auch schon gelaufen. Allein in den letzten 12 Monaten 77,6% an Börsenwert gewonnen. Also Wahnsinn. Es gibt einen neuen Megadeal in der Gaming-Branche. Die Saudis übernehmen den deutschen E-Sport-Veranstalter, den Weltmarktführer, die ESL Gaming aus Köln. Und ich weiß nicht, kennst du noch von früher dieses ganze E-Sport-Fernsehen Giga?
Ja.
Glaube ich,
ja.
Da war ja auch immer die ESL etc. pp. Und sie greifen auch noch nach einem weiteren Konkurrenten und das Ziel ist es, ein E-Sport-Ökosystem der Weltklasse zu schaffen. Und da muss ich natürlich sagen, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Dieser Markt wächst, er konsolidiert gerade, ist trotzdem aber, finde ich, sehr stark fragmentiert. Es gibt so viele Gaming-Anbieter weltweit und Ausrüster etc. Das ist nur eine Riesenbranche, die stark wächst und dass es hier zu einer Konsolidierung kommt, ist für mich eigentlich auch nur völlig nachvollziehbar, oder? Wie siehst du das?
Ja, klar, das stimmt schon. Und man, auch die Großen sind ja schon positioniert. Ne? Also wenn man an Twitch denkt, die ja zu Amazon gehören, dann denke ich, hat man hier ja auch relativ schnell naheliegend auch irgendwie was im Portfolio, was man so gar nicht gedacht hätte gleich, ne? Wo man so gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber meistens ist man schon irgendwo mit platziert.
Das auf jeden Fall. Was ist denn dein Top diese Woche?
Mein Top diese Woche, und ich glaube, ich hatte sie schon mal vor kurzem als Top. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber Evotec habe ich schon mal mitgenannt. Und ich glaube, jetzt gibt es wieder einen Grund, sie als Top der Woche zu küren. Und zwar haben sie eine weitere oder eine nächste Kooperation veröffentlicht. Und zwar gemeinsam mit Boehringer Ingelheim, einem großen Unternehmen, wird man an Medikamenten zur Augenheilkunde zusammenarbeiten. Und sie konzentrieren sich da eben auf die Modellierung von Augenkrankheiten durch den Einsatz von induzierten Stammzellen. Sehr, sehr interessant natürlich das ganze Thema und hat natürlich auch stark Zukunft und da wird man mit Wirkstoffen und Zielstrukturen da das Ganze zu einer Therapeutika weiterentwickeln und man hat eben festgestellt, es besteht eine ungedeckte Nachfrage an Therapeutika für Augenkrankheiten, deswegen geht man diese Kooperation ein. Evotec erhält eine Vorabzahlung von Boehringer Ingelheim und wird dann später ein paar Meilensteinzahlungen, insofern die Wirkstoffkandidaten dann eben auch in die nächsten Phasen gelangen. Und dann, falls es zur Zulassung kommt, gibt es natürlich noch gestaffelte Umsatzbeteiligungen für Evotec. Und zahlreiche dieser Zusammenarbeiten, dieser Kooperationen führen eben dazu, dass Evotec immer weiter steigt und tatsächlich wirklich erfolgreich arbeitet. Hut ab vor diesem Unternehmen. Leider nicht im Depot.
Leider nicht mehr im Depot.
Was war denn dein Top
der Woche? Top der Woche sind Milliardeninvestitionen im Meer. Es scheint, dass schwimmende Windkraftwerke gelingen werden und dass es hier zum Durchbruch kommt. Es gibt eine neue Technologie aus schwimmenden Fundamenten und die ermöglicht Offshore-Stromerzeugung in tiefen Gewässern. Und die Technologie kommt nun vom Pilotprojekt in die Megaparks. Diese Woche haben Unternehmen Shell, Iberdrola, Vattenfall, Ørsted und BayWa haben für eine halbe Milliarde sich die Rechte zum Bau von sogenannten Floating-Offshore-Anlagen vor der schottischen Küste gesichert. Und für den Bau von Windparks werden die erfolgreichen Bieter dann nochmal einen zweistelligen Milliardenbetrag investieren. Einziger Nachteil ist, das Floating Offshore muss auf jeden Fall günstiger werden, also damit es sich rentiert, damit es rentabel ist. Aber ich glaube immer, dass das machbar ist. Ich glaube an die Zukunft der Menschheit und ich glaube auch, dass wir Technologie und Fortschritt miteinander vereinen können. Und ich glaube auch hier, dass das auf jeden Fall mit die Zukunft ist.
Ja, bin ich ganz bei dir. Aber dass es eben kein leichter Weg ist, gerade bei der Windkraft, das zeigen eben auch die Ergebnisse von Siemens Energy. Besser gesagt, der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa, die schon wieder die Prognose senken mussten und das zum dritten Mal in Folge. Die Tochter Gamesa ist eben schuld, denn dort gibt es einige Probleme, unter anderem Lieferkettenprobleme. Okay, haben viele. Steigende Kosten? Ja, haben auch viele. Projektverzögerungen und Mängel der Landturbinen? Naja, irgendwo sind es ein paar viele Probleme und Mängel, die es auf einmal gibt. Hier scheint also irgendwas schief zu laufen. Und Siemens Energy hält natürlich über 60% an Gamesa, was natürlich dann auch zu Buche schlägt beim Mutterkonzern. Daher, wir sehen, es ist zwar Zukunft, ja, aber es dauert halt wirklich und es gibt auch immer wieder Rückschläge, wie es sich eben hier wieder anbahnt und auch zeigt. JP Morgan Analyst sagt sogar dazu, die Windkraftbranche sei nicht investierbar im Moment. Einfach weil jetzt natürlich die ganzen Kosten so gestiegen sind und die Probleme so da sind, dass das Ganze schwer wirtschaftlich wird. Und das sieht man ja auch im Nordex. Ne? Also es ist auch, obwohl immer wieder neue Aufträge reinkommen mit sämtlichen neuen Möglichkeiten, sich so weiter zu expandieren und neue Aufträge und all das und trotzdem kommt die Aktie nicht souverän in Fahrt. Und deswegen würde ich da eher auf die Betreiber und auf die Versorger setzen, anstatt jetzt direkt auf die Windkraftanlagenbauer. Daher mein Flop der Woche, Siemens Energy bzw. Gamesa, die ja jetzt auch mittlerweile schon, Siemens Energy, minus 40% seit dem IPO, ist halt auch nicht wirklich gut, ne? Ja. Muss man halt auch mal darüber gesprochen oder seit dem letzten Hoch, also schon eine Weile her, aber ging halt trotzdem ordentlich runter und für alle, die investiert sind, haben natürlich was anderes erwartet.
Definitiv, auf jeden Fall. Mein Top der Woche, nee, mein Flop der Woche ist die Unilever. Und nein, kein Déjà-vu, es ist nicht derselbe Podcast wie letzte Woche. Unilever 2.0, 1500 Manager sollen gehen. Nachdem das nicht geklappt hat, die GlaxoSmith-Kleinsparte, also vom Konsumgüter-Thema zu übernehmen, plant man nun einen großen Konzernumbau, Manager müssen gehen und von den Stellenstreichungen betroffen sind rund 15% aller Beschäftigten im oberen Management, 5% sollen bei den Nachwuchsmanagern wegfallen, bei der Belegschaft und in der Produktion soll es keine Kürzungen geben. Man plant jetzt aus drei Geschäftsbereichen 5 Segmente zu machen, also 5 Geschäftsbereiche und diese sind dann Schönheit und Wohlbefinden, Körperpflege, Haushaltspflege, Lebensmittel und Speiseeis. Man will somit schneller auf neue Trends reagieren, begründet der CEO Job. Und man will einfach jetzt stärker auf den Bereich Gesundheit, Schönheit und Hygiene setzen, weil das höheres und nachhaltigeres Wachstum verspricht. Bislang hat Unilever in 3 Geschäftseinheiten berichtet, Körperpflege, Lebensmittel und Reinigungsmittel. Der bisherige Bereich Körperpflege ist am langsamsten dabei gewachsen und soll jetzt, wie gesagt, in 2 weitere Einheiten aufgeteilt werden. Ich glaube, für Aktienanalysten ist das schön, weil das bringt ihnen einfach mehr was, dass sie sehen, wohin entwickelt sich Unilever, wie wird Geld verdient. Ich frage mich aber, ob das Aktionären Mehrwert bringt.
Man spart erstmal Kosten, das ist zweifelsohne
so. Also du haust 15% aller Beschäftigten im oberen Management und 5%, also die gehen raus. Das ist... Wieso hat man die überhaupt schon? Das muss ich dann jetzt mal fragen.
Ja, ne, das ist genau der Punkt. Also was hat man vorher falsch gemacht, dass man jetzt entdeckt, dass man sie, ohne jetzt irgendwelche Schließungen zu haben, feststellt, dass man die jetzt gar nicht mehr braucht. Schwierig. Also hat man vorher wahrscheinlich einen großen Wasserbauch mitgeschleppt und auf der anderen Seite muss man auch, Wasserkopf natürlich mitgeschleppt, hat man natürlich auf der anderen Seite das große Problem, dass man offensichtlich so viel Druck hat, dass man unbedingt was machen muss. Also entweder man übernimmt was oder man entlässt was. Also schwierig.
Ne? Aktionismus. Ich finde, das ist
das purer Aktionismus. Das klingt sehr nach Aktionismus, ja, das stimmt. Aber es ist wichtig, dass man jetzt vor allen Dingen Speiseeis einzeln berichtet.
Ja gut, Ben & Jerry's ist ja auch lecker, ne? Das muss man ihnen ja auch lassen. Ja. So, kommen wir zum Thema. Marcel, es war echt viel los jetzt die letzten Wochen an den Börsen.
Ja, das stimmt. Kann ich so bestätigen. Tatsächlich, du kriegst ja nicht ganz so viel mit, ne? Du guckst nicht ganz so viel rein, erschrickst dann immer mehr, was da nun passiert ist, aber hast eben auch schon ein bisschen zugeschlagen, ne?
Ja, tatsächlich, ich habe gerade hier mal den Chart, also es heißt ja die ganze Zeit, man liest Crash, Crash, Crash und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? erstmal gucken. Und siehe da, der MSCI World ist vom Hoch 8,4% weg.
Oh mein Gott.
Vom Hoch.
Das ist nichts, ja. Aber wenn man es mal so sieht, das mit Crash hat das nichts zu tun. Und ich sag mal.
Kannst du es für in den letzten 3 Monaten minus 6,1%.
Ja.
Also in den letzten 12 Monaten plus 8%. Ja. Also wenn wir sagen, ganz normal so 6-9% sind normal, sind wir voll im Normalbereich aktuell. Magst du uns denn mal einordnen, was ist denn passiert überhaupt die letzten Tage?
Ja, gerne. Also man muss das Ganze differenziert sehen. Ja, also auf der einen Seite hat man erst schon so einen leichten Wandel gehabt zwischen Tech-Firmen, die sehr hoch bewertet sind, oder Growth-Firmen, die hoch bewertet sind. Die haben natürlich stark Verluste gemacht. Das kann man zweifelsohne sagen. Manche sind aber gecrashed regelrecht. Und das Geld ist teils natürlich in die Versorger oder alles defensiver eben auch in die Zykliker mit reingewandert. Andererseits hat man jetzt natürlich wieder festgestellt, dass natürlich auch andere Branchen betroffen sind von Zinsängsten. Es ging also auch auf dem Gesamtmarkt ein gutes Stück weit runter. Ich sag mal, auch der Dow Jones hat schön federn lassen. Der DAX ist nochmal schön runtergekommen. Und natürlich auch der S&P 500. Und nicht nur die Nasdaq. Die Nasdaq, klar, die hat wieder outperformed nach unten in dem Fall, aber die hat ja vorher auch outperformed nach oben. Und jetzt müssen wir uns einfach mal so ein bisschen, also entweder müssen wir die Charts deutlich länger ziehen, um mal zu erkennen, dass eigentlich alles ganz normal ist und alles ganz okay ist. Oder man muss einfach mal dran denken, dass die letzten 2 Jahre einfach außergewöhnlich gut gelaufen sind. Ja. Und dann muss man einfach auch mal ein bisschen die Demut ranlassen und sagen, okay, ich habe halt jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre, auch wo es schon ein bisschen später war, mal nachgekauft. Und wenn sie jetzt eben mal runtergeht, sieht das Depot halt schön zerrissen mit minus 10, vielleicht auch 7 oder wie auch immer Prozent aus. Alles halb so wild, denn ihr kauft ja nicht für den Tag heute. Wenn ja, wenn ihr das gemacht hättet, hättet ihr was falsch gemacht, dann hättet ihr eh nicht am Aktienmarkt teilnehmen dürfen mit dem Geld. Ganz einfache Geschichte. Für die Altersvorsorge kann man eben solche Rückgänge natürlich nutzen, um auch einfach aufzustocken.
Na klar.
Und das ist ja auch das, was wir jetzt sagen. Also einfach weil, also klar, es ging runter, es ist nach wie vor schon eine schärfere Korrektur, gerade bei Growth-Werten. Und ob das jetzt vorbei ist, ist schwer zu sagen. Wissen wir alle nicht, keine Frage. Aber man kann natürlich so langsam die ersten Füße reinsetzen, in Tranchen gern auch, um jetzt nicht alles zu verballern, was man an Cash noch da hat. Und sich vielleicht schon mal positionieren bei der einen oder anderen Aktie. Und sollte es dann halt nochmal 10% runtergehen, kann man entweder nachkaufen oder einfach noch weiter aufstocken. Das ist so der Sinn und Zweck der Sache. Und wenn es so runterkommt, kann man das Ganze natürlich für sich nutzen. Anteile an Unternehmen, die super arbeiten, die erfolgreich sind, die auch in Zukunft nicht wegzudenken sind, was ja ganz wichtig ist.
Ja.
Es hat sich ja fundamental von vor 3 Monaten nichts geändert. Also die Unternehmen sind zwar billiger geworden, ja, das schon, aber das Investment Case bleibt das gleiche bei sämtlichen Unternehmen. Und ob da jetzt ein bisschen Minus steht oder dann irgendwann wieder ein Plus, ist halt eine Verwöhnungsfrage. Ne? Also man hat das immer gesehen, schön alles grün, und wenn es mal runterging, ging es auch schnell wieder hoch. Und jetzt hat man eben mal eine längere Korrekturphase bei diesen Werten.
Aber ich finde es auch echt Wahnsinn, wenn man das so sieht. Also es gibt ja diesen VIX-Index, der VIX, der zeigt ja, wie man short geht, wie man sich absichert, auch gegen fallende Kurse. Und der ist halt in einem Monat jetzt um 62,4% gestiegen. Wir sind auch echt hoch. Also der Wert liegt gerade bei 29 Punkten. Hoch ist 38. Ich würde jetzt noch nicht von einer Entspannung reden. Ich finde, das ist trotzdem noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Man muss sagen, so im Schnitt liegt der vielleicht so bei, naja, das sind so bei 15 bis 20 eigentlich so in normalen Börsenphasen pendeln. Und letztes Jahr vorletztes Jahr bei Covid waren wir fast bei 40, also so schlimm ist es noch nicht. Das sieht, glaube ich, auch, das sieht man auch daran, dass der Gesamtmarkt nicht so sehr in die Knie geht. Ich finde es immer ganz interessant, doch auch jetzt wieder die Kommentare zu lesen. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass viele ARK-Fonds zum Beispiel, die hochgejubelt wurden, sind jetzt auf einmal der letzte Mist, den man nie mehr anrühren sollte. Und alle machen sich lustig, also da sieht man auch wieder, Die ganze Herde rennt natürlich immer irgendwo hin.
Das ist auch bei der Meinungsbildung zu beobachten. Ne?
Genau.
Also um Gottes Willen, ne? 10A, DNA-Fonds von Thelen, was ein Loser, bla bla bla. Schwachsinn, ne? Also eigentlich totaler Irrsinn. Ja, kann man vielleicht so vertreten, wenn man das vorher schon gesagt hat, dass man vielleicht bestimmte Unternehmen überbewertet findet, weil man an der Strategie fährt. Aber vorher noch zu sagen, hier, ARK Innovation, ne? Die großen Sachen. Und dann aber im Nachhinein, wenn jetzt alle schlauer sind, weil wir es alle wissen, ist dann das leichte Reden doch immer ganz einfach. Ne?
Und wir haben aber ja auch, und das haben wir ja, predigen wir ja auch immer, ETF-Sparplan sollte für einen Großteil des Depots stehen. Und wir haben ja einen gestartet und der ist aktuell auf den FTSE All World und der ist jetzt minus 6,44% im Minus. Okay, Schlimm, aber jetzt auch nicht weltbewegend.
Schlimm.
Und da muss man einfach sagen, weil wir kaufen ja jetzt auch wieder nächsten Monat, also nächste Woche, wieder für 250 Euro nach. Und da ist natürlich der Cost-Average-Effekt einfach, das wird schön. Das wird, also muss ich jetzt mal so sagen, ja, Leute.
Warum ist die Anteile günstiger einkaufen? Ja. Wichtig ist aber dabei zu betrachten, dass diese Unternehmen, die man dann wählt, dass die auch in einer wirklich, ich sag mal, gesunden Verfassung sind. Ja. Also, dass sie nicht kränkeln, sondern tatsächlich auch ordentlich arbeiten und dieses Wachstum haben, nicht irgendwelche Fantasien vor sich her treiben, sondern tatsächlich auch Wachstum präsentieren, am besten in den Quartalszahlen belegt. Ja, ein Beispiel dazu wäre vielleicht jetzt sogar Microsoft, wenn auch kein kleines Growth-Unternehmen mehr, sondern schon gesetztes Unternehmen, aber auch hier hat man die Ergebnisse gesehen, sehr, sehr stark.
Aber was mich auch schon wieder so wundert, ist einfach, wie gesagt, vor 2 Monaten, vor 3 Monaten, vor einem halben Jahr, da hat jeder immer gesagt, Mensch, Tech, 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 ich muss es kaufen, ich muss alles kaufen, KUV 500 mache ich, komm. Und jetzt? Ah, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber ich finde, genau das macht einen Stockpicker einfach aus. Man sollte nicht immer dem Markt hinterherlaufen. Man muss kaufen, geduldig sein, wie es weitergeht. Persönlich, du weißt ja, ich kaufe gerne konservative Unternehmen. Aber ich würde jetzt keine, auch wenn sie mir sehr gut gefallen, zum Beispiel, ich würde keine KKR kaufen, die 70% gelaufen sind. Ich habe diese Woche auch im Tech-Bereich ordentlich zugeschlagen und das sind schon die ersten 2 Unternehmen, mit denen ich jetzt mal anfangen würde.
Ja.
Ich habe bei Coinbase zugeschlagen.
Oha.
Warum habe ich bei Coinbase zugeschlagen, muss ich tatsächlich sagen, liegt einfach daran, dass sie unglaublich runtergekommen sind, sind auch nicht mehr teuer in der Bewertung. Also für das Wachstum, was sie haben sollen, ich muss es einmal kurz aufrufen, haben wir hier jetzt geht's los. Also gerade schon wieder 4% im Plus. Umsatz soll zulegen, EBIT soll zulegen, Gewinn je Aktie soll zulegen. Das KUV ist unter 3. Es ist kein teures Unternehmen mehr hier, was wir hier vorfinden. Das KGV kommt runter und machen wir uns nichts vor, diese Kryptomanie, die wird wieder zurückkommen, sobald die Menschen auch wieder zurückkommen und merken, dass diese Angst völlig verfrüht ist, was da jetzt gerade passiert. Klar, an Gewinnmitnahmen ist auch noch nie jemand gestorben. Das ist, und ich sehe das auch so, ich bin da ja auch, das weißt du, dass ich gerne mal bei risikoreicheren Titeln auch dann gern mal 100% dann einfach mal was rausnehme. Beispiel, ich habe das damals ja auch gemacht bei Cloudflare. Ich bin total entspannt.
CrossStrike.
Ja, und bei Cloudflare.
Hast du auch raus, ne?
Genau, bei Cloudflare habe ich bei 200% rausgenommen auf mein Investment. Ich bin total entspannt. Auch bei CrowdStrike, ich bin noch 200% im Plus. Und man muss immer wissen, was ist das eigene Risiko. Aber ich glaube, das Allerwichtige ist einfach, auch jetzt zu sagen, Mensch, weiter geht es mit dem ETF-Sparplan, weiter auf die Welt setzen und dann Stockpicking machen, weil dann lässt sich das auch viel besser aushalten. Ich habe als nächstes dann auch noch gekauft, KUV für nächstes Jahr 2,42, nämlich Block. Die sind ja so brutal runtergekommen, Square, also ehemals Square. Und jetzt auch mit der Afterpay-Übernahme. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß gar nicht, wo wollen wir denn hier enden? Bei einem KUV von 1, dieses Unternehmen hatte 2020 ein KUV von 10, 2018 von 14, 2019 von 11 und jetzt sind wir angekommen bei 2,42. Und ich glaube, wenn sich das wieder ins Normale einpendelt, sind hier oder können hier relativ schnell gute, schnelle Renditen auch drin sein.
Ja, hundertprozentig. Also dazu muss man sagen, Trend ist ja die eine Sache, ne? Kann man auf jeden Fall auch noch abwarten, wenn man sagt, jetzt gerade bei Block würde ich weiterhin warten, bis der Trend zumindest, der sehr scharf ist, also das könnte sehr schnell gehen im Zweifel, noch weiter anhält. Auch vielleicht auf eine Bodenbildung würde ich jetzt warten, ne? Das ist klar, aber du hast natürlich recht, auf langfristige Sicht bei der Bewertung bei Block, dann warte ich halt 2-3 Jahre und dann bin ich definitiv raus aus der Nummer. Also das sehe ich ganz wie du und ich glaube, bei Coinbase hast du also auch keinen großen Fehler gemacht, wenngleich auch damit der Trend aktuell nicht selbst persönlich gefällt. Könnte mir aber auch vorstellen, dass ich hier mit reingehe noch,
weil Block bin ich ja schon drin. Ich habe jetzt, der Großteil meiner Altersvorsorge geht ja über ETFs. Jede Position, die ich jetzt aufmache, wenn ich meinen ETF damit dazu nehme, hat unter 1%. Also das Risiko ist nicht mehr groß da.
Genau, es hat dann breit gestreut. Ne? Das ist genau das ganz Besondere daran und umso größer das Depot wird, desto besser.
Und natürlich, sobald wieder hier wir All-Time-Highs bei den Tech-Werten sehen, oder ich wieder sehe, dass der Markt umschwingt, dann werde ich wieder angucken oder und mich nach Value-Titeln zum Beispiel umschauen oder nach robusten Unternehmen. Aber aktuell, glaube ich, muss man beherzt, mit vollem Mut und vollem Herzen zuschlagen bei Unternehmen, von denen man überzeugt ist. Ich bin bei Block dabei, so wie bei Coinbase, bin auch hier wirklich überzeugt. Wen hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, weiter haben wir natürlich noch recht günstige Einstiegskurse, tendenziell bei Digital Turbine, mhm, also Digital Turbine. Und auch da ist das KUV ja enorm günstig und ist natürlich stark runtergekommen, die Aktie, wobei natürlich am Ende des Tages auch, ich sag mal, trotzdem eine relative Stärke da war, denn im Vergleich zu anderen Unternehmen, ja, wie Block zum Beispiel, die enorm stark verkauft wurden, ist die Digital Turbine Aktie noch relativ stabil verlaufen, wenn man das so nennen darf. Und ich glaube, auch hier werden wir auf eine Bodenbildung warten. Das sollte man durchaus machen, es sei denn, man geht wie du vor. Das ist ja auch mal eine Frage, wie man bisher eine Depotstruktur hat, wie viel Cash man überhaupt hat. Das sind ja alles so Themen, die man ja durchaus, ob man gerade anfängt, ist ja gleich das Nächste. Also sind ja auch jetzt nicht unbedingt die Aktien, die man jetzt gleich als allererstes ins Depot werfen sollte, um mit Erfahrung zu sammeln. ETF-Sparplan. Macht aber, machen ja trotzdem sehr viele nicht. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also ja, sollte man machen, ja, aber es gibt ja auch viele, die es nicht machen.
Es lässt einen so entspannt schlafen.
Aber das Wichtige ist, genau, wer nämlich jetzt im Minus nicht gut schlafen kann, der hätte da definitiv, ja, oder wer dann langsam nervös wird, der sollte sich dann vielleicht mal überlegen, ob er vielleicht einen Großteil in die ETFs.
Digital Turbine auch, das muss man überlegen. Das Geschäftsjahr ist im März vorbei. Das heißt, wir sind ab März wieder schon im Jahr 2023. Und da haben wir 2,41 KUV, KGV 22,5, KGV 224 12,8 und 1,77.
Genau, selbstsprechend. Die Zahlen sagen eigentlich alles. Und deswegen zuversichtlich. Natürlich werden, also ich gehe ganz stark davon aus, wir werden hier eh ohnehin bei keinem eine V-Bewegung sehen, wie wir es in der Corona-Krise gesehen hatten. Ne? Es ging runter und gleich wieder rauf. Davon bin ich überzeugt, dass die so stark runterkamen, dass sie nicht den gleichen Weg nach oben finden. Und dass wir die alten Hochs nicht so schnell wiedersehen werden bei vielen Unternehmen, davon gehe ich auch aus. Aber bei den Unternehmen, die wir heute mit dabei haben, glaube ich, könnte es tendenziell schneller gehen als bei vielen anderen, die nach wie vor auch teilweise ja noch hoch bewertet sind, wovon man ja auf jeden Fall, was man nicht verneinen kann. Ne? Also ich sag mal, es gibt noch viele Unternehmen, die durchaus teuer dastehen. Teladoc,
mega.
Haben wir ja schon öfter mal angesprochen, ist nach wie vor in unseren Augen günstig. Man kriegt Livongo nach wie vor wie geschenkt. Das Unternehmen wird weiterhin expandieren können. Ich glaube, auch da gibt es wenig, was man
großartig gegen kann. Ja, das KUV geht auch hier unter 5. Auch das KGV, man ist noch negativ, aber man wird jetzt Free Cashflow positiv. Es geht hier in die richtige Richtung. Und jeder, der einmal in den Genuss gekommen ist, nicht zum Arzt gehen zu müssen, weil er zum Beispiel einen Husten hat, der wird definitiv nicht mehr darauf verzichten wollen.
Ja, charttechnisch hier interessant, dass Teladoc auf die ganz alten Hochs von 2018, bevor es eine Übernahme gab, mir drauf getroffen ist. Also auch insgesamt den langfristigen Aufwärtstrend auf einem riesen Big Picture, also im kompletten Bild, lassen es eigentlich gar nicht so schlecht dastehen aktuell. Kann man durchaus auch mal überlegen, hier nochmal nachzukaufen, beziehungsweise auch einzusteigen, aber man kann natürlich noch auf den Boden warten, das würde ich jedem empfehlen, einfach um den Abwärtstrend nicht vollends noch weiter mitzunehmen und dann festzustellen, dass man hätte noch viel günstiger reinkommen können. Wie gesagt, einen kompletten Drehpunkt würde ich jetzt nicht setzen. Das fünfte Unternehmen, was wir noch mitgebracht haben, ist EXP World Holdings. Und ich habe es ja schon öfter und ich bin auch investiert mit einer kleineren Tranche, also ist auch nicht übergewichtet, weil schon noch spekulativ, aber sie machen ja, um das mal kurz nochmal zu umrunden, sind ja im Immobilienbereich tätig. Und ermöglichen ja so eine Art Social Network für Immobilienmakler, aber auch welche, die Immobilien suchen, also Käufer, potenzielle. Und der Riesenvorteil von dieser Plattform, die von diesem Social Media ist ja letzten Endes, dass man als Makler schneller an Aufträge kommt, dass man als Kunde leichter und auch besser kontaktiert auf neue Immobilien kommt, auch international. Und man ist ja auch dabei, sehr stark zu expandieren und hat ja wirklich hier fast wöchentlich neue Länder aufgemacht. Und man kann das Ganze ja sehr stark skalieren. Auch sie wirklich stark runtergekommen. Philipp, hast du da ein paar Kennzahlen?
Tatsächlich, warte, lass es mich gucken. Oh, ich habe jetzt hier die andere. Gleich.
Genau, also XP World Holdings, da habe ich jetzt schon eine Weile im Depot. Ja, ist recht volatil auch zugegangen, keine Frage. Aber bei 3,7 Milliarden Bewertung und einem Umsatz für 2021 von 3,7 Milliarden Dollar.
KUV unter 1. Leute. KGV 36,6. Gibt es nicht sogar schon eine Dividende?
Ja, sogar ist. Man ist das erste Mal dabei, wenn man 2021 Dividende hätte man das erste Mal bekommen. Ja.
Also könnte man rein theoretisch fast von Anfang an hier alles Dividende mitnehmen. Spannend.
Sehr, sehr günstig. Und das ist jetzt aber nicht so, dass sie so günstig sind wie bei Netflix vielleicht, weil dort die erwartenden Umsätze vielleicht ein Stück weit stagnieren oder das Wachstum zurückgeht. Bei XP World Holdings ist das Wachstum weiterhin sehr, sehr stark und sehr, sehr hoch. Das darf man nicht vergessen. Man hat nach wie vor 80-100%, je nach Quartal, Wachstumsraten. Das ist enorm und man wird wohl 2023, so die Analysten, auf 6 Milliarden gehen. Das heißt, hier ist eine Verdopplung, wenn wir beim KUV von 1 ausgehen, mehr als drin.
Das klingt auf jeden Fall gut. Als letztes haben wir dabei Netflix. Netflix auch ordentlich abgeschmiert nach den Quartalszahlen. Aber wir kommen jetzt irgendwie so in eine Range, wo das KGV auf unter 30 zusteuert, das KUV unter 5 sein wird. Und ich glaube, bei den meisten Menschen, auch bei mir, ich könnte mir es nicht mehr vorstellen, Netflix nicht zu haben. Wie siehst du das denn?
Ja, das schon. Das stimmt. Ich glaube, was der Markt halt hier einpreist, ist das geringere Wachstum und abschwächende Wachstumsraten sind natürlich ein Grund, um hohe Bewertungen abzubauen. Ja. Und das haben wir ja bei Netflix jetzt auch gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem man von 8 Quartalen 6 verhauen hat, es sind die Erwartungen jetzt so tief für das erste Quartal, dass man durchaus überlegen kann, mal hier antizyklisch reinzugehen, vielleicht noch auf die Bodenbildung abwarten, aber tendenziell so alles, was zwischen 400 und 350 Dollar ist, ist durchaus denkbar, dass man hier einfach mal reingeht. Muss ja nicht gleich mit der vollen Position sein, muss auch nicht übergewichten und kann dann durchaus da mal raus spekulieren, dass im nächsten Quartal, in 3 Monaten, vielleicht die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Und ich glaube, Netflix ist ja nach wie vor stark am Produzieren, wird weiterhin ich sag mal, erfolgreich sein, auch wenn sie selber sagen, dass sie Angst haben vor, naja, Disney nimmt denen ganz schön was weg, ne, Disney Plus und wie sie alle heißen, die ganz anderen Streaming-Plattformen. Ich glaube nicht, dass das wirklich wegnehmen ist. Ich glaube, das ist eine Parallelgeschichte.
Ja, wie gesagt, der Mensch ist sehr, sehr leidensfähig, auch was Abonnements angeht, wie viele Leute im Fitnessstudio sind, dass es unten nie wirklich hingehen. Also, das ist schon verrückt. Was hast du uns heute als Investment-Idee mitgebracht?
Genau, also kein Anspruch auf Vollständigkeit bei unseren 6 Vorschlägen. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere. Und wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, welche Unternehmen aus dem Tech-Sektor und auch bei dem High Growth von mir aus recht günstig sind, da also gern unbedingt die Kommentare. Wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Kandidaten, den man in diese Liste zufügen kann, weil das können wir ja dann auch tracken tendenziell und sehen, ob es dann auch wirklich günstig war. Ja, zu meiner Investment-Idee. Mastercard und Visa. Und Philipp, warum? Ich habe 2 mitgebracht, weil man sich ja dann wieder entscheiden kann zwischen den beiden. Ja. Amex hat ja vorgelegt und haben eben gesagt, dass die Kreditkartenzahlungen enorm zugelegt haben. Und das heißt auch, und das ist kein Zufall, dass es hier wahrscheinlich auch Gleichergebnisse bei Mastercard und Visa, die ja ebenfalls weit verbreitet sind, zu erwarten sind. Die Zahlen kommen noch. Ich bin sehr gespannt und glaube, dass man als Visa- und Mastercard-Aktionär hier wieder auf alte Höhen zurückkommt, relativ schnell, wenn der Markt erkennt, dass irgendwie alte Wachstumsraten und auch alte Zahlen plötzlich wie vor der Pandemie wieder zurück sind. Und ich glaube, das werden wir bei den beiden sehen.
Dann musst du aber dich jetzt für unser MVI Investment Ideen Wikifolio entscheiden.
Ich entscheide mich wie immer für Visa.
Für Visa. Gut, ich habe mitgebracht Block. Ich stütze mich auf deine Theorie und gehe davon aus, dass mehr Bezahlterminals dann genutzt werden oder wurden, um mit Kreditkarte zu bezahlen. Und davon sollten sie profitieren.
Ja, absolut. Ne? Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, ja, wenn mehr Kreditkarten zu Zahlungszwecken genutzt wurden, sind tendenziell auch mehr Terminals irgendwo dazwischen geschaltet und dass da welche dabei sind von Square, kann schon durchaus sein. Gerade in Amerika, Amex ist ja sehr verbreitet, aber eben auch in Amerika sehr stark, insbesondere in Amerika und das wäre natürlich auch für Block, wo ich sag mal Square selber natürlich auch am weitesten verbreitet ist im Moment noch, ich sag mal eine steile Vorlage.
So, wen hast du uns denn eigentlich mitgebracht? Jetzt nächste Woche gibt es doch bestimmt wieder Quartalszahlen, oder?
Genau, also wir nehmen jetzt heute ja schon mal zum Mittwoch auf. Deswegen sind uns hier ein paar Quartalszahlen von dieser Woche noch nicht bekannt. Deswegen haben wir zum Beispiel die Tesla-Zahlen noch nicht, ServiceNow. Das alles werden wir also in nächster Woche dann einmal, ich sag mal, auch nochmal rückblendend erwähnen und darüber nochmal sprechen. Für die darauffolgende Woche haben wir weiterhin eine Flut von Zahlen, im Prinzip gefühlt alle berichten.
Alle.
Gleich Montag geht es los mit L3 Harris, Otis. Am Abend NXP, Semiconductors ist mit dabei, die auch mal kurz im Aktiencheck am Sonntag erwähnt wurden. Dann ist dann am Dienstag mit ExxonMobil Zahlen zu rechnen. UPS ist mit dabei. Und wir haben auch noch Zahlen von den Vintage Towers, das deutsche Unternehmen. Die Pulte Group wird berichten, Häuslebauer am Abend, ganz wichtig, Alphabet, PayPal, AMD und natürlich auch Starbucks ist mit dabei, Gilead wird berichten, EA, Match Group ist dabei, also Tinder darf auch, Philipp, Tinder hat die Preise gesenkt für die Gold.
Nein.
Doch, mittlerweile nur
kommt noch, der Sommer der Liebe?
30, 40 Euro Jahresabo aktuell. Also für alle Singles, es ja. könnte günstiger werden. Habe ich bloß so festgestellt. Ich frage für einen Freund. Nein, Mittwoch. App-wise vor Börseneröffnung. Thermo Fischer wird berichten. Wir werden gespannt sein dürfen. Novartis, ja. Sony, Waste Management und auch Amazon wird berichten. Dann am Abend noch Facebook, Qualcomm. Qualcomm am Sonntag auch im Aktiencheck mit dabei. Ja. McKesson, Align Technologies, Spotify. Auch interessante Zahlen, wie ich finde. Donnerstag, Roche, Eli Lilly ist mit dabei. Merck, Shell. Für alle Shell-Aktionäre haben wir doch ein paar in unserer Community. Siemens Healthineers und am Abend Ford Enel, Activision Blizzard noch einmal, bevor sie dann irgendwann geschluckt werden im nächsten Jahr. Unity Software, um dann schon die ersten Startups, die so ein bisschen später an die Börse gekommen sind. Bill.com ist mit dabei, ja. Skyworks. Also dann geht es dann schon los mit etwas kleineren Unternehmen. Am Freitag nochmal Bristol Myers Squibb, Sanofi, Regeneron, also so ein bisschen die Pharma-Sparte. Air Products ist noch mit dabei. Und dann gibt es bestimmt Geld auch nächste Woche.
Richtig, Montag. JP Morgan Chase, Strikers mit dabei, Edison, Morningstar, Watsco, WD40, das kennt jeder Häuslebauer, TD Ameritrade, Canadian Pacific haben die Dividende auch ordentlich erhöht, Verizon am Dienstag, AT&T, Bristol Myers, CVS Health, Iberdrola. Am Mittwoch kriegen wir Dividende, Lowe's ist mit dabei, dann Cadent am Donnerstag, Freitag haben wir noch General Dynamics, Pentair, Halmer und Vodafone. Es wird doch wieder einiges geben, mein Geld.
AT&T hast du angesprochen, sehr starke Zahlen. Haben einfach mal eine halbe Milliarde mehr Umsatz gemeldet als erwartet. Ist schon ordentlich.
Wir ziehen den Hut. Wie reagiert die Aktie?
Ja, verhalten positiv.
Wie immer. Gut. Marcel, ich bedanke mich bei dir.
Tito.
Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Gebt uns gern ein Like, abonniert unseren Kanal, gebt uns gern eine positive Bewertung auf iTunes und auch jetzt bei Spotify. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.